Wir werden uns heute ziemlich quer durch die Bibel bewegen, denn die, was am letzten Männerabend bei uns oder bei mir daheim am Freitag vor einer Woche bei uns zu Hause waren, wissen ja eigentlich das Thema, um das, was heute gehen wird oder um das, was heute geht. Da habe ich es ja schon gesagt, weil damals war ich ehrlich gesagt noch unschlüssig. Ich habe gewusst, ich habe die Osterpredigt zum Halten. Ich habe gewusst, dass die Osterpredigt natürlich mit Ostern zum Tun halten soll. Aber ja, ich habe jetzt schon 41 Osterfeste gefeiert. An die ersten 5 kann ich mich wahrscheinlich nicht so genau erinnern, aber an die restlichen schon irgendwie. Doch ist Ostern zwar immer unter Anführungszeichen ein dasselbe und doch auch wieder jedes Mal vom Neuen wieder neu irgendwo und man entdeckt doch wieder Neues in der Bibel und auch wie der Herr zu einem redet und auch das Persönliche, was man mit Ostern auch verbindet, diese Errettung, wann man eben errettet ist und diese Gewissheit auch hat, was das für einen wieder neu heißt. Und wir haben in der Männerrunde eben gelesen aus dem Kolosserbrief und im Kapitel 2 haben wir über den Text nachgedacht, wo es im Kolosser 2, die Verse 6 bis 8 heißt: Wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, indem ihr überreich seid in Danksagung. Seht zu, dass niemand euch einfange durch die Philosophie und leeren Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christus gemäß. Und über diesen Text haben wir nachgedacht, haben wir diskutiert und in dem Zusammenhang eben das gewurzelt oder verwurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, sind wir in der Diskussion drauf oder haben wir überlegt, was eigentlich die Aufgaben von Wurzeln sind. Wurzeln geben Halt, geben Stabilität, haben wir zusammengetragen, geben Sicherheit, verankern die Pflanze, den Baum, aber auch wichtig oder eine Hauptaufgabe der Wurzeln ist es ja auch, die Nährstoffzufuhr für die Pflanze, für den Baum, für den sind Wurzeln da. Für das ist eine Wurzel verantwortlich, nicht einen Halt zu geben, sondern auch, dass die Pflanze wächst, dass sie gesund bleibt und vor allem, dass sie auch Frucht bringt. Wenn wir in Jesus Christus verwurzelt sein sollen, welche lebenswichtigen und lebensnotwendigen Nährstoffe im geistlichen Sinne können wir von Jesus kriegen? Was können wir von ihm bekommen? Das ist unter anderem Liebe genannt worden unter vielen anderen Nährstoffen und der Eigenschaften von Jesus. Aber auf die Frage, was dann aufgetaucht ist, wenn Gott, wie in der Bibel beschrieben, Liebe ist, passt doch das irgendwo nicht zusammen zu einem zornigen Gott? Das passt oder lässt sich oft in unsere Gedanken schwer vereinbaren. Wie passt das zusammen, dass Gott zornig ist? Ist Gott zornig? Kann Gott überhaupt zornig sein, wenn Gott, wie in dem Wort Gottes auch beschrieben, die Liebe ist? Aber woher wissen wir denn überhaupt, dass Gott Liebe ist? Woher wissen wir das? Genau, weil es im Wort steht. In 1. Johannes 4, Vers 16, haben wir es aufgeschlagen, wie gesagt, wir bewegen uns ja quer durch die Bibel, lesen wir schwarz auf weiß, denn es steht geschrieben: Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Das ist nur ein Vers, wo Gott sagt, oder wo die Bibel sagt, dass Gott die Liebe ist. Wir haben dann nur eine Zeile über das Thema diskutiert und haben es nachher abgebrochen bzw. gewissermaßen auf heute verschoben. Damals, bei dieser Männerrunde, habe ich noch nicht irgendwie das Predigtthema gehabt. Gewusst, über Ostern will ich predigen, ja. Das liegt ganz nahe am Ostersonntag, über Ostern zu predigen. Es wäre ein komisch, wenn ich über die Geburt Jesu predigen würde. Das hätte es wahrscheinlich noch nie gegeben. Vielleicht bleibt man so auch in Erinnerung, wenn man zu Ostern über Weihnachten predigt. Aber es passt dieses Thema auch meiner Meinung nach zu Ostern und die vergangenen gehörten und gelesenen Begebenheiten, welchen wir einfach zum Osterfest gedenken. Beide Eigenschaften kommen zum Ausdruck beim Osterfest, zum einen der Zorn und auf der anderen Seite auch die Liebe Gottes. Die Bibel beschreibt Gott sowohl als liebevollen Vater, zum Beispiel das Gebet, was Jesus seinen Jüngern und auch uns gelehrt, das Vater unser, fängt ja auch mit Vater an. Die Geschichte vom verlorenen Sohn, der was ausschaut nach dem verlorenen Sohn, der Vater, der liebende Vater, der was sich sehnt nach dem Sohn, der was ausgezogen ist. Und auch Johannes 3, Vers 16 wird in dem Zuge oder im Osterfest sehr oft gelesen. So eins von den Versen, die was wirklich sehr viele auswendig kennen. Und dann schreibt oder lest man auch in der Bibel vom zornigen Richter, vom zornigen Gott. Und schlagen wir mal ins zweite Kapitel Mose auf, also der zweite Buch Mose, so wollte ich sagen, entschuldige. Also 2. Mose, Kapitel 32, Vers 7 lese ich. Kurz vorher hat sich das Volk Israel das goldene Kalb gegossen. Und wie Mose bei Gott am Berg war, dann geht dieser Text an, was ich jetzt vorlese, und dort heißt es, Vers 7, da sprach der Herr zu Mose, geh, steig hinab, denn dein Volk, das du aus dem Land Ägypten herausgeführt hast, hat schändlich gehandelt. Sie sind schnell von dem Weg abgewichen, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht, sind vor ihm niedergefallen, haben ihm geopfert und gesagt, das sind deine Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten herausgeführt haben. Weiter sagte der Herr zu Mose, ich habe dieses Volk gesehen und siehe, es ist ein halsstarriges Volk. Und nun lass mich, damit mein Zorn gegen sie entbrenne und ich sie vernichte. Dich aber will ich zu einer großen Nation machen. Mose jedoch flehte den Herrn, seinen Gott, an und sagte, wozu, o Herr, entbrennt dein Zorn gegen dein Volk, das du mit großer Kraft und starker Hand aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast? Wozu sollen die Ägypter sagen, in böser Absicht hat er sie herausgeführt, um sie im Gebirge umzubringen und sie von der Fläche des Erdbodens zu vertilgen? Lass ab von der Glut deines Zornes und lass dich das Unheil gereuen, das du über dein Volk bringen willst. Ich möchte, bevor ich weiter predige, beten. Lieber himmlischer Vater, ich möchte dich bitten, dass du uns jetzt hilfst, dich ein Stück weit näher zu verstehen und den Wort ein Stück weit näher zu verstehen. Und danke, Herr, dass du dich in deinem Wort offenbarst und dass du dich in deinen Sohn Jesus Christus uns offenbart hast. Und ich möchte dir Danke sagen, dass wir dein Wort haben und dass es geschrieben ist und dass wir einfach es als Maßstab in unserem Leben anwenden dürfen und davon lernen und nach dem leben wollen. Und ich bitte dich, hilf uns jetzt dabei, auch dein Wort zu verstehen. Amen. Wir haben gerade gelesen, dass Gott zornig wurde über den Ungehorsam seines Volkes. Und zwar ist er so richtig zornig geworden und im Endeffekt wäre es fast um das Volk geschehen gewesen. Mose ist für das ganze Volk eingetreten und hat sich für das Volk Israel eingesetzt, damit Gott nicht richtet drum. Im ganzen Alten Testament wird vom Zorn Gottes bzw. von seinem Zorn ca. 185 Mal geschrieben. Sehr oft. Wenn man das zweite Buch Mose ein bisschen zurückblättern, ein paar Kapitel vorher, und zwar im zweiten Buch Mose Kapitel 20, stehen ab Vers 1 die 10 Gebote Gottes. Und dort heißt es, und Gott redete alle diese Worte und sprach, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Götterbild machen, auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel und oder was unten auf der Erde oder was in den Wassern unter der Erde ist. Du sollst dich nicht vor ihnen niederwerfen und ihnen nicht dienen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten Generation von denen, die mich hassen. Der aber Gnade erweist an Tausenden von Generationen von denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Erstens war Gebote. So zusammengefasst, und wenn man das liest, ist das irgendwo doch wieder ein Stück weit verständlich, dass wenn Gott ein heiliger Gott ist, ein sündloser Gott, ein reiner Gott, der was die Sünde hasst, der was die Sünde, die erste Sünde gleich zur Konsequenz geführt hat, dass ein Mensch gesetzt ist zu sterben, ist es doch verständlich, dass Gott ein paar Kapitel oder 20 Kapitel später zornig wird über sein Volk, über die Menschen, die was genau das da haben, was Gott gesagt hat, das sollst du nicht tun. weitere Eigenschaft haben wir eben gelesen von unserem Vater im Himmel, dass er ein eifersüchtiger Gott ist. Das, was wieder ein Stück weit mehr zu verstehen gibt, warum eben ein paar Kapitel später ein dermaßen großer Zorn in ihm entbrannt ist gegenüber seinem Ungehorsam vor seinem Volk. Und doch haben wir etwas anderes sehr Wichtiges gelesen, und wo es heißt im zweiten Gebot, wir sollen uns keinerlei Abbild dessen machen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde oder was in den Wassern unter der Erde ist. Für uns ist das klipp und klar, dass wir uns keine eisernen, goldenen, steinernen Gottesbilder machen, aus Holz geschnitzt haben oder was auch immer, oder Bilder aufhängen. Aber die Frage ist doch, wie sieht unser Gottesbild in unseren Herzen aus, in unserem Denken aus? Ich glaube, in dem Gebot geht es nicht nur darum, irgendwelchen primitiven Völkern ihre Götzenbilder aus Ton, Holz oder Gold madig oder nichtig zu machen. Ich glaube, stattdessen brauchen wir Menschen immer wieder die Erinnerung daran, dass wir auch vorsichtig sein müssen mit dem Gottesbild, was in unserem Kopf herumgeistert, unabhängig von dem Jahrhundert, wo wir gerade leben, unabhängig in der Zeit, in der wir leben, unabhängig in den Umständen, in der wir leben. Gott ist nicht zu fassen, und auf den Punkt zu bringen und Gott zu verstehen, wir verstehen ihn immer nur ein Stück weit, und wenn wir Gott auf bestimmte menschliche Perspektive reduziert und auf Vorstellungen von uns reduziert, das sollte und darf nicht sein. Oft schauen da die Bilder an den Wänden oder die Figuren an den Wänden oft zweitrangig zu sein, was in unseren Köpfen oft vorgehen kann, wie sie mir Gott vorstellen. Ah, wird schon nicht so tragisch sein, oder eben der zornige Gott, der was mit dem Finger über uns wacht, was auch immer. Und wer merkt, dass sein Gottesbild etwas zu einseitig geworden ist oder dass er innerlich ständig versucht, die unterschiedlichen Facetten von Gott auf einen Nenner zu bringen, den helfen vielleicht folgende Fragen weiter. Konzentriere ich mich beim Lesen in der Bibel oft auf einen Aspekt in Gottes Wesen oder blende ich die anderen bewusst aus, dass ich manche Eigenschaften von Gott nicht wahrhaben will, dass er mir richten wird und dass er ein gerechtes Urteil sprechen wird? Und das Gericht und dieses Urteil wissen ja wir. Wir brauchen nicht einmal überrascht sein, wie das bei manchen ausgeht. Wer nicht für mich ist, ist gegen mich, sagt Jesus. Warum? Die Frage, warum sind wir andere Aspekte Gottes unangenehm oder warum lehne ich die sogar ab? Vielleicht weil so persönliche schlimme Lebenserfahrungen gemacht haben, meine theologische, politische Einstellung, meine Lebenseinstellung oder die Erwartungen in unserer Gesellschaft oder die in der Gemeinde anders sich darstellen, als wie vielleicht gerade, wie ich es in der Bibel lese, wie Gott ist. Was kann ich tun, um mein Denken von Gott zu erweitern und darin auch die Seiten von ihm Raum zu geben, die mir Mühe machen? Dass ich ihm die unangenehmen oder vielleicht mir angstmachenden Eigenschaften oder mir unverständlichen Eigenschaften Gottes einmal anschaue oder lese. Möglicherweise sind das Beten, das Bibellesen und der Austausch mit anderen Christen die stärksten Hilfsmittel, die wir haben, so wie wir es auch bei der Männerrunde gehabt haben, wenn wir über das gesprochen und diskutiert haben, um nicht von der einen oder auf der anderen Seite unseres Gottesbildes vom Pferd zu kippen. In all den Elementen begegnen wir Gott oder erfahren etwas über ihn durch die ganze Bibel hindurch und können so unser Denken über ihn erweitern oder korrigieren. Das Wichtigste, glaube ich, ist, dass wir Gott vertrauen oder wir lernen, Gott zu vertrauen, auch wenn ich viele Fragen habe an ihm, die, was ich vielleicht jetzt gerade nicht beantwortet habe und die, was ich gern wissen möchte. Der Maßstab, wie ihr heute schon gehört, ist sein Wort. Das ist Gottes Wort, das ist die Bibel. Wenn man sich das biblische Dreiergespann anschaut, Glaube, Hoffnung, Liebe, so können diese drei doch eine große Hilfe sein. Ich glaube Gott, indem ich ihm vertraue, auch wenn ich ihn nicht verstehe. Ich hoffe auf Gott und auf seine Zukunft für mich, auch wenn mir heute vieles verwirrend und unklar erscheint. Ich liebe Gott, weil er sich genau das von mir wünscht und er mich zuerst geliebt hat. Sein Wort, das Wort Gottes, ist der Maßstab. Sein Wort beschreibt Gott als den liebenden Gott, so wie in 1. Johannes 4, Vers 16 vorhin gelesen, oder Johannes 3, Vers 16, der was dies unendlich liebt, dass er seinen Sohn gegeben hat. Aber er beschreibt ihn auch als zornigen Gott, so wie jetzt im zweiten Buch Mose gelesen. In Jeremia ist überhaupt am meisten von dem Zorn Gottes zu lesen, der ja das kommende Gericht über Israel ankündigen hat müssen. Und im kleinen Propheten Nahum steht gleich zu Beginn in der Bibel: Ein eifersüchtiger und rächender Gott ist der Herr, ein Rächer ist der Herr und voller Grimm. Rache übt der Herr an seinen Gegnern und er grollt seinen Feinden. Der Herr ist langsam zum Zorn und doch an Kraft. Doch keinesfalls lässt der Herr ungestraft. Der Herr ist langsam zum Zorn, lesen wir, aber er ist doch zornig. Er steht nicht da, der Herr ist nicht zornig, er ist langsam zum Zorn, aber doch zornig. Und unser Herr Jesus ist doch auch zornig geworden, oder? In Markus 3, schlagen wir wieder die Bibel nach vorne ins Neue Testament um. In Markus 3, Vers 1 lesen wir: Und er ging wieder in die Synagoge und es war dort ein Mensch, der eine verdorrte Hand hatte. Und sie, die Pharisäer, lauerten auf ihn, ob er ihn am Sabbat heilen würde, damit sie ihn anklagen könnten. Und er spricht zu dem Menschen, der die verdorrte Hand hatte: Steh auf und tritt in die Mitte. Und er spricht zu ihnen: Ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses zu tun, das Leben zu retten oder zu töten? Sie aber schwiegen. Und er blickte auf sie umher mit Zorn, betrübt über die Verhärtung ihres Herzens und spricht zu dem Menschen: Strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus und seine Hand wurde wiederhergestellt. Und die Pharisäer gingen hinaus und hielten mit den Herodianern sofort Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Und er blickte auf sie umher mit Zorn. So wird von Jesus berichtet. Zornig über die Hartherzigkeit, für die Unbarmherzigkeit der Schriftgelehrten, der Pharisäer, der Gebildeten, die glauben, mit ihrer Einstellung Gott zu gefallen. Zornig über ihr Verhalten gegenüber ihren Mitmenschen, gegenüber einem kranken Menschen, über ihren Nächsten, der was ja auch in der Synagoge war. Heilen, jemanden wieder gesund zu machen, ein Leben retten, das geht nicht. Aber jemanden zu töten, umbringen zu wollen, das zu beratschlagen, das zu diskutieren, zu überlegen, wie ich jemanden ermorden kann, das geht schon. Dieser Jesus von Nazareth passte nicht in ihr Gottesbild, was sie gehabt haben von Jesus. Ihre Traditionen, ihre scheinheiligen Gebote, ihre Selbstgefälligkeit, ihr Hochmut, ihr Stolz, ihr Wissen und doch Unwissen, ihre Bildung, ihre Heuchelei, ihre Hartherzigkeit, ihre Unbarmherzigkeit, ihre geistliche Blind- und Verdorbenheit deckte dieser Jesus von Nazareth, Gottes Sohn, auf. Und an dem haben sie sich gestoßen, weil das nicht in ihr Gottesbild gepasst hat. Sie haben ein anderes Bild von Gott gehabt und haben geglaubt, so wie wir sind, so ist es recht. Aber wir wissen aus dem Wort, in Johannes 14, Vers 9 heißt es, wo Jesus sagt: Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Punkt. Ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses zu tun? Das Leben zu retten oder zu töten? Fragte Jesus. Und sie hielten Rat gegen ihn, weil sie ihn umbringen wollten. Ha! Der du den Tempel abbrichst und in 3 Tagen aufbaust, rette dich selbst. Wenn du Gottes Sohn bist, so steige herab vom Kreuz. Ebenso aber spotteten auch die Hohenpriester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen: Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Er ist Israels König, so steige jetzt vom Kreuz herab und wir werden an ihn glauben. Er vertraute auf Gott, der errette ihn jetzt, wenn er ihn liebt. Denn er sagte: Ich bin Gottes Sohn. Das Beratschlagen ist anscheinend aufgegangen. Jesus ist gekreuzigt worden, er hängt am Kreuz und jetzt stehen sie vor ihm und spotten über ihn. So spotteten die Schriftgelehrten, die was eigentlich das Wort wissen hätte sollen, die Hohenpriester, die Ältesten, die religiösen Führer, Pharisäer und wie man es auch alle nennen will, und spotteten: Er vertraute auf Gott, der rette ihn jetzt, wenn er ihn liebt, denn er sagte: Ich bin Gottes Sohn. Wenn er wirklich Gottes Sohn ist, so muss er doch von Gott geliebt sein, oder? Wenn er wirklich Gottes Sohn ist, so muss ihn Gott doch lieben. Und wenn er ihn liebt, muss er ihn doch retten vom Kreuz, vom Leiden, vom Tod. Und somit kann er doch nicht Gottes Sohn sein. Denn sonst würde er in vom Kreuz retten, wenn er ihn wirklich liebt. Sie stehen vom Kreuz und schauen zu, wie ein Mensch leidet, machen sie lustig noch darüber, über den Sohn Gottes, über den nach ihren Gedanken vermeintlichen Sohn Gottes und machen sie auch gleichzeitig lustig über Gott. Ein falsches, verkehrtes Gottesbild im Denken und im Handeln von den Menschen damals vorm Kreuz. Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Wieder ein falsches, verkehrtes Gottesbild im Denken und Handeln der Spötter. Wie kann Gott jemanden lieben und vor allem seinen eigenen Sohn und dabei zusehen, wie der Sohn so grausam und wie behauptet unschuldig zugrunde ging, wenn er doch die Allmacht hätte oder doch die Allmacht hat, er ist doch Gott. Wollen wir dann weiterlesen, im Text von Matthäus 27 auf Vers 45, dort heißt es: Aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde aber schrie Jesus mit lauter Stimme auf und sagte: Eli, Eli, lema sabachthani, das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als aber einige von den Umstehenden es hörten, sagten sie: der ruft den Elia. Und sogleich lief einer von ihnen und nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die übrigen aber sagten: Halt, lasst uns gehen, ob Elia, lasst uns sehen, ob Elia kommt, ihn zu retten. Jesus aber schrie wieder mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Und siehe, der Vorhang des Tempels zerriss in zwei Stücke von oben bis unten und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen. Die vorgehenden Leiden und Beschimpfungen, die was wir gehört haben, die Verspottung, wie Jesus am Kreuz hing, die Jesus Christus vom Menschen zu ertragen gehabt hatte, waren verglichen mit dem, was sie nun abspült oder was wir gerade gelesen haben, verhältnismäßig harmlos. Von der sechsten Stunde an, also vor 12 Uhr Mittag, bis zur neunten Stunde, also bis ca. 15 Uhr, kam eine Finsternis und war nicht nur über Golgatha oder Jerusalem oder über das ganze Land Palästina, sondern auch sicher über die heilige und sündlose Seele von Jesus Christus. Während dieser Zeit, dieser drei Stunden, trug er den unbeschreiblichen Fluch für unsere Sünden. In diesen drei Stunden war die Hölle zusammengefasst, die wir eigentlich verdient hätten, der Zorn Gottes gegen alle unsere Übertretungen. Wir sehen dies vielleicht nur schwach oder können es nicht fassen, was es für Jesus bedeutet haben muss, als Schuldloser Gottes gerechte Ansprüche an den Sünder zu erfüllen. Wir wissen nur, dass er in diesen drei Stunden den Preis bezahlte, die Schuld beglich und das Werk zur Errettung der Menschheit vollendete. Etwa um 15 Uhr schrie Jesus mit lauter Stimme und sagte: Eli, Eli, lama sabachthani, das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weil Gott heilig ist, kann er Sünde nicht einfach übersehen. Weil Gott heilig ist, kann er Sünde nicht einfach beiseite schieben. Im Gegenteil, er muss sie bestrafen. Der Jesus hatte keine eigene Sünde, aber er nahm unsere Sünden auf sich. Als Gott, der Richter, hinabblickt auf unsere Sünden, auf ihn, dem sündlosen Opfer, liegen sah, zog er sich von dem Sohn der Liebe zurück. Und nachdem Jesus wieder mit lauter Stimme geschrien hatte, gab er den Geist auf. Der laute Schrei zeigt, dass er in Kraft und nicht in Schwäche starb. Die Tatsache, dass er seinen Geist aufgab, unterscheidet seinen Tod von allen anderen. Wir sterben, weil wir sterben müssen. Er starb, weil er sich dazu entschieden hatte. Er hatte nicht gesagt, oder hatte ja nicht gesagt: ich lasse mein Leben, um es wiederzunehmen. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Und wenn wir uns zurückerinnern an den Garten Gethsemane, wo Jesus dreimal betete: mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und ehe wir denken, dass dieses Gebet zögern oder die Bitte nach einem anderen Weg ausdrücken soll, sollten wir uns an die Worte von Herrn Jesus erinnern, welche in Johannes Evangelium Kapitel 12, Verse 27 und 28 niedergeschrieben sind. Dort steht: jetzt ist meine Seele bestürzt, und was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde? Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Als er bat, dass dieser Kelch an ihm vorübergehen möge, bat er nicht darum, nicht ans Kreuz zu müssen. Das war doch der Grund, oder es war doch der Grund, warum er in diese Welt gekommen ist. Bei diesem Gebet ging es nicht darum, eine Antwort zu erhalten, sondern vielleicht, oder ich bin mir sicher, uns etwas ganz Wichtiges zu lehren. Jesus sagte praktisch: Mein Vater, wenn es einen anderen Weg gibt, damit gottlose Sünder gerettet werden können, als ans Kreuz zu gehen, dann offenbare das jetzt. Aber bei allem soll deutlich werden, dass ich nichts möchte, was deinen Willen widerspricht oder nicht entspricht. Und wie war die Antwort im Garten Gethsemane? Es gab keine Antwort. Der Himmel schwieg, der Herr schwieg. Doch diese Stille, dieses Schweigen zeigt uns ganz deutlich, dass es eben keinen oder für Gott keinen anderen Weg gegeben hat. Es hat keinen anderen Weg gegeben und es war dies notwendig, um unschuldige Sünder zu rechtfertigen, um die Sünde der Sünder zu rechtfertigen, als dass Jesus Christus, der sündlose Retter, an unserer Stelle starb. Es hat keinen anderen Weg gegeben. Doch dem nicht genug. Heute Morgen gedenken wir und feiern wir an die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus und das ist doch die Botschaft heute am Ostermorgen. Das Grab ist leer. Da ist niemand mehr drin. Da liegen nur Tücher drin, in denen, was Jesus eingewickelt worden ist, eben weil er verstorben ist zu seinem Begräbnis, aber das Grab ist leer, da ist nichts mehr drin. Und die Verwunderung und noch Unverständnis bei Maria oder bei Maria Magdalena, Petrus, Johannes und die Engel haben sie sogar erinnern müssen, was sucht ihr den Lebenden unter den Toten? Er ist nicht hier, sondern ist auferweckt worden. Gedenkt daran, was er zu euch geredet hat, als er noch in Galiläa war, indem er sagte, der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen überliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Und sie gedachten an seine Worte. Stelle in Lukas 24, 5 bis 8. Sie haben erinnert werden müssen. Das, was einer, der Jesus gesagt hat, hat noch nicht dem entsprochen, was sie für ein Gottesbild in ihren Kopf gehabt haben. Sie haben das nicht begreifen können. Und wir lesen dann in Lukas Kapitel 24, Vers 13, die Erscheinung des Auferstandenen auf dem Weg nach Emmaus und Emmaus, so sogenannten zwei Emmaus-Jünger, denen, was sich Jesus gezeigt hat, dort heißt es, und siehe, zwei von ihnen gingen an diesem Tag nach einem Dorf mit Namen Emmaus, 60 Stadien von Jerusalem entfernt und sie unterhielten sich miteinander über dies und alles, was sich zugetragen hatte. Und es geschah, während sie sich unterhielten und miteinander überlegten, dass sich Jesus selbst nahte und mit ihnen ging. Aber ihre Augen wurden ihr gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen, was sind das für Reden, die ihr im Gehen miteinander wechselt? Und sie blieben niedergeschlagen stehen. Einer aber mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm, bist du der Einzige, der in Jerusalem weilt und nicht weiß, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und er sprach zu ihm, was denn? Sie aber sprachen zu ihm, dass von Jesus dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig im Werk und Wort vor Gott und dem ganzen Volk und wie ihn die Hohenpriester und unsere Obersten zum Todesurteil überlieferten und ihn kreuzigten. Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen solle. Doch auch bei all dem ist es heute der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Aber einige Frauen von uns haben uns aus der Fassung gebracht, die am frühen Morgen bei der Gruft gewesen sind und, als sie seinen Leib nicht fanden, kamen und sagten, dass sie auch eine Erscheinung von Engeln gesehen hätten, die sagten, dass er lebe. Und einige von denen, die mit uns sind, gingen zu der Gruft und fanden es so, wie auch die Frauen gesagt hatten. Ihn aber sahen sie nicht. Noch immer absolutes Unverständnis. Das, was sie von Gott geglaubt haben zu wissen, das Bild, was sie im Kopf gehabt haben, passt nicht zu dem, so wie es in der Bibel beschrieben ist und beschrieben wurde. Und Jesus sagt dann zu ihnen, O ihr Unverständigen und im Herzen träge an alles zu glauben. was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies lernen und seine Herrlichkeit und in seine Herrlichkeit hineingehen? Und von Mose und von allen Propheten anfangend erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Und von Mose und von allen Propheten anfangend erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Er erklärt ihnen alles. Wer hat so eine Auslegung schon mal gehört? Was die zwei immer so gehört haben. Das war eine exklusive Predigt. Das haben nur diese zwei bekommen. Er erklärte ihnen alles, was über ihn prophezeit und vorausgesagt wurde. Und der Maßstab und die Grundlage wieder war, wie wir es gerade gelesen haben, erklärte ihn von Mose und von den Propheten angefangen, erklärte ihnen in allen Schriften, was ihn betraf. Die Grundlage war wieder das geschriebene Wort. Was geschrieben stand. Was geschrieben steht und was heute noch geschrieben ist. Er erklärt ihnen in allen Schriften, was ihn betraf. Und wir sind heute auch quer durch die Bibel gesprungen und haben verschiedenste Abschnitte heute gelesen aus dem Wort Gottes. Und wie diese zwei Emmaus-Jünger eine exklusive Auslegung oder Auslegung von ihm, den Sohn Gottes, bekommen hat, was ihn betraf, vom Alten Testament her, bin ich mir sicher, dass sie auch zu dem geschriebenen Wort vom Propheten Micha gekommen sind. Und wir haben das auch vorher gerade gesungen, dieses niedergeschriebene Wort. Dort heißt es im Propheten Micha, Kapitel 7, Vers 18, wer ist ein Gott wie du, der Schuld vergibt und Vergehen verzeiht dem Überrest seines Erbteils? Nicht für immer behält er seinen Zorn, denn er hat Gefallen an Gnade. Er wird sich sicher wieder über uns erbarmen, wird unsere Schuld niedertreten. Und du wirst alle ihre Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Dieses Lied haben wir vorher gesungen. Von Mose und von allen Propheten angefangen, erklärt ihnen, was in den Schriften über ihn stand. Da gehört auch der Prophet Micha dazu. Und ich möchte schließen, dieses Wort heute Morgen, wo es heißt in Epheser 1, die Verse 7 bis 10, in ihn haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich gegeben hat in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgenommen hat, in ihm für die Verwaltung bei der Erfüllung der Zeiten, alles zusammenzufassen in dem Christus. Das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in ihm. Jesus, der uns rettet von dem kommenden Zorn. Amen.